Lass uns beten. Vater, das, was wir gerade gesungen haben, ist unser Herzensanliegen. Wir wollen, dass du zu uns redest. Wir glauben, wie Petrus damals erkannt hat, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und dieses Leben willst du uns schenken in Überfluss, damit die Welt auch dich erkennt, damit Heilung in diese kaputte Welt kommt, damit wir dich repräsentieren, damit deine Liebe durch dich uns in diese Welt fließen kann. Dafür öffnen wir unser Herz und wir kommen zu dir und wir danken, dass du auch so gerne zu uns reden willst. Amen. Amen. Danke. Vielleicht ein klein bisschen. Ja, das ist auch okay. Ich habe relativ viel auf dem Herzen, das ist immer ein Problem. Ich will gerne ein bisschen Rückblick machen auf die letzten zwei Predigen, die ich hier gehalten habe. Die eine, da hatte ich diese richtig schöne Leiter, ich bringe die doch ein klein bisschen weg, jetzt fühle ich mich so eingeengt. Und da habe ich gesagt, das Christsein ist kein Verbesserungsprozess. Hebräer 10, Vers 14, durch einen Opfer hat er die für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Amen. Und dann habe ich ein bisschen doof mich angestellt und habe gesagt, ich war auf dem theologischen Seminar, ich bin näher an Gott als ihr. Ich bete mehr, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber deswegen bin ich näher an Gott. Da habe ich ganz viel Blödsinn gesagt. Indem ich versuche zu zeigen, dass das einfach nicht stimmt. Durch meine eigenen Verhalten, durch meine eigenen guten Taten kann der Mensch nicht näher an Gott kommen, sondern allein durch das, was Christus für uns getan hat am Kreuz, sind wir mit Gott versöhnt. Amen? Amen. Wahrheit, richtig? Gut. Und dann vor zwei Wochen habe ich ein Glas hier zerschmettert. Und dann ging die Botschaft darum ich glaube, vier Punkte. Einmal, wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr sterben. Adam und Eva im Garten, Sünde kam in die Welt hinein und eine von den ersten Folgen der Sünde war diese unglaubliche Geschichte mit Kain und Abel. Da habe ich euch ermutigt, das nochmal zu Herzen zu nehmen, diese Geschichte, weil das ist unglaublich. Und dann habe ich einen Hammer genommen und habe gesagt, die Sünde kam in die Welt. Und dann hatte ich einen kleinen Sack und habe ein Glas zerschmettert und da die Stücke hineingegossen. Und ich habe gesagt, die Menschheit ist kaputt geworden. Wir sind beziehungsbehindert geworden. Wir sind scharfkantig geworden. Wir verletzen einander. Wir sind nicht mehr fähig, wirklich zu lieben. Wir tun einander weh. Und dann den zweiten Punkt, es war ja kurz nach Weihnachten, der Retter ist geboren. Christus ist gekommen, weil er unseren Zustand erkannt hatte und er ist gekommen, um uns zu retten aus diesem Zustand. Und eine von den wunderbaren Sachen, dass Jesus sagt, am Anfang von seinem Dienst zitiert er Jesaja 61 und er sagt, ich bin gekommen, um aus euren Trauer Freudeöl zu machen. Jesus ist gekommen, aus unserer Zerbrochenheit etwas Neues zu machen. Und dann habe ich erzählt, wie meine Frau und ich am Strand spazieren gegangen sind und wir überall diese kleinen Glassplitter aufgesammelt haben. Und ich habe versucht, der arme Thilo, habe ich versucht, erstmal seine Hand hier reinzuschieben und der hat sich geweigert. Und das ist so. Wir sind kaputt geworden. Und Jesus ist gekommen, um zu heilen. Und ich habe gesagt, wie meine Frau und ich spazieren gegangen sind. Und ich habe diese ganze Glassplitter, auch diese super fiese Dinge hier, aufgehoben und nur in meine Hosentasche gemacht. Und die sind weich und die sind schön. Und wenn du im Internet nachschaust, siehst du, dass man sogar aus Englisch hört manchmal schöner an. Englisch ist ja die wirkliche biblische Sprache, das wisst ihr, ne? Weil es ist die Engelsprache, Englisch. Ne? Das ist ganz klar. Na, auf jeden Fall, auf Englisch heißt das Sea Glass, Meeresglas, Sea Glass. Und wenn du das im Internet eingibst, dann steht da The Tears of Heaven, die Tränen des Himmels. Und auch das ist eine schöne Botschaft. Unsere ganze Zerbrochenheit hat den Herrn nicht kalt gelassen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Amen. Dass er das gesehen hat, dass er gekommen ist. Aber dann habe ich ihn uns ermutigt, lass zu, dass der Herr dich schleift. Lass zu, dass er an dein Leben arbeitet. Dass die Dinge, die unsere Ehebeziehungen kaputt machen und wo wir einander verletzen, dass der Herr diese Dinge schleift. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern in all deine Wegen komme zu ihm. Ich habe das in meinem Kopf auf Englisch. Und er wird dich heilen und deinen Weg gerade machen. Und diese Wahrheiten scheinen zum Teil in Widerspruch zu sein. Das Christsein ist kein Verbesserungsprozess. Ich werde nie ein mehr angenommen werden vor Gott, als an den Tag, als ich ihn meine Sünden anerkannt habe und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Das werde ich nie. Und das ist auch nicht unbedingt ein Widerspruch, weil ich habe gesagt, das Christsein ist kein Verbesserungsprozess, sondern das ist Lernen, in das zu leben, was wir schon haben. Ich habe immer sehr gerne gesagt, Heiligung, und das ist für mich Heiligung. Ne? Herr, nimm meine Zerbrochenheit und mach daraus was Schönes. Wenn man im Internet ein bisschen guckt, dann sieht man auch, dass die aus Seeglas Schmuck machen und richtig schönes Schmuck. Und das wird teuer verkauft. Mach aus meiner Zerbrochenheit etwas Schönes. Heiligung ist nicht der Weg zu Gott, sondern Heiligung ist der Weg mit Gott. Amen. Und dann habe ich reflektiert und gefragt, Herr, worüber soll ich heute predigen? Und ich merkte, dass in dieser Predigt habe ich meinen ganzen Fokus auf das Jetzt gehabt. Komm zu Gott, hör auf, ständig auf deine Verletzung. Wir haben einen allgemeinen Zerbruch, aber wir verletzen ja auch einander. Und eine von die tragischsten Dinge, die wir erleben, indem wir in Kadelbogen versuchen, Menschen zu helfen, aus das zu werden, ist, dass die immer ein Ja-Aber haben. Ne? Ich weiß noch, als ich zusammensaß, oftmals mit Ehepaaren, die sich gestritten haben, und ich erinnere mich noch an einen Tag, ich saß da und habe gesagt, ihr wollt doch miteinander alt werden, oder? Ist das nicht eure größte Sehnsucht, einfach miteinander alt zu werden? Einander zu lieben, solange es geht, wie der Herr das ermöglicht macht. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann hat die liebe Frau gesagt, ja, aber. Und dann kam das alles, was passiert ist, ne? Was ihren Mann so macht und wie er sie verletzt und das nicht richtig. Und es gibt immer wieder ein Ja, aber. Und ich glaube, unsere Botschaft ist für das Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass Jesus hat gesagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch Leben zu verdienen, nein, Leben zu schenken. Und das in Überfluss. Aber wir haben auch miteinander reflektiert, die sehr sichtbare Tragödie, die wir in Kadelbogen erleben, indem wir Kinder aufnehmen, so 14-Jährige oder Jünger. Aber ich hatte im Kopf so einen 14-Jährigen, den wir aufgenommen haben, ein Junge. Und die Wahrheit, dass wenn dieses Glas nicht geschliffen wird, dass es immer scharf bleibt. Und ich habe einen Konflikt gehabt mit einem 14-Jährigen und musste ihn konfrontieren, ganz lieb, ich bin ja ganz lieb. Ganz lieb und ganz vorsichtig, ne, was er gemacht hat und wie er wütend wurde, genau wie Kain und Abel. Ne? Wieso? Und dann fing er an zu verleugnen und dann fing er an auch Schuld zu verschieben und ich konnte ihm nicht helfen. Er ließ nicht zu, dass der Geist Gottes ihn schleift und auch seine Kaputtheit etwas Neues macht. Und dann nur ein paar Wochen später habe ich mit einem Erwachsenen um die 35 genau das Gleiche gehabt. Er hat das gemacht, ich habe es liebevoll angesprochen, der hat mich angebrüllt, dann hat er angefangen, es zu verleugnen, in einem unglaublich kindlichen Weg, wo du denkst, ich wusste ganz genau, dass er das gemacht hat. Aber genau wie diesen 14-Jährige, ich habe zu Debbie gesagt, hast du das gemerkt? Das war fast 1:1, wie der 14-Jährige sich verhalten hat und wie der Erwachsene sich verhalten hat. Und ihr Lieben, wenn wir uns nicht schleifen lassen, ich habe gesagt, die Tears of Heaven, die Tränen des Himmels, das Herz des Vaters will dich schleifen und aus dir was Schönes machen. Aber wenn wir das nicht zulassen, dann ist die logische Konsequenz, und ich bin Handwerker und das finde ich auch gut, die logische Konsequenz ist, dass es so bleibt, wie es ist. Wahrheit? Gott übergeht unsere freien Willen nicht. Und ich habe gedacht, wenn ich meine Geschwister liebe, muss ich unbedingt mit euch sprechen über was passiert am Tag des Gerichts mit diesen Sachen, die ich nicht schleifen ließ, die nicht geheiligt worden sind durch Gottes Geist. Was passiert am Tag des Gerichts? Und ich weiß, so ein Monolog, wenn einer nur von vorne spricht, das wird oftmals ganz falsch verstanden. Und deswegen habe ich Hartmut gebeten, ob wir vielleicht tauschen können, damit wir ins Gespräch kommen können diesen Mittwoch, um das mehr zu vertiefen miteinander. Was passiert, die Spitze von dessen, was ich sagen will, ist, was wird passieren am Tag des Gerichts? An sich müsste man diese Sachen mischen mit den Sachen in unserem Leben, wo wir uns weigern, dass der Vater sie schleift. Jetzt haben wir ein paar Verse. Das war die Einleitung zu der Predigt. Entschuldigung, habt ihr Mittagessen mitgebracht? Lukas 12. Genau. Jesus wandte sich an seine Jüngern und warnte sie: Hütet euch vor den Sauerteig der Pharisäer. Hütet euch vor ihrer Heuchlerei. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird dann öffentlich bekannt gemacht werden. Alles, was ihr im Dunkeln gesagt habt, wird im Hellen zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossene Türen geflüstert habt, wird man von den Dächern rufen, so dass alle es hören. Meine Freunde, habt keine Angst von denen, die euch töten wollen. Sie können nur den Körper töten. Mehr können sie euch nicht antun. Aber ich sage euch, wenn ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der die Macht hat, Menschen zu töten und danach in die Hölle zu werfen. Das sind die Worte Jesus. Jetzt spricht ein Engel zu Johannes in Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, die Erde und der Himmel flohen vor seine Gegenwart. Aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. So offenbart der Engel das den Johannes. Und Paulus schreibt an die Christen in eine Gemeinde, 1. Korinther 3, Vers 13 und 14, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jeder Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Jesus, alle werden es sehen, alle werden es hören. Der Engel zu Johannes, die Bücher werden geöffnet. Paulus zu die Gemeinde, Feuer wird zeigen. Für mich ist ganz klar, dass der Tag des Gerichts ist ein Tag der Offenbarung. Ein Tag, das zeigen. Wie sagt man, kann man das anders sagen? Nee. Bloßlegen ist doof. Auf jeden Fall offenbaren. Es wird nichts mehr geheim sein. Paulus sagt, oder alle drei Stellen, wenn ihr die anschaut, sagen, dass es eine Rettung gibt. Und diese Rettung beschreibt der Engel, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Amen. Das ist unser Glaube und das ist unsere Hoffnung. Und das ist das Gegenteil zu die Leiter, sondern das ist das Kreuz Jesus. Alle, die mit dem Herzen glauben, spricht Paulus wieder zu Christen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir nehmen diesen Vers ganz oft für Nicht-Christen, aber er spricht zu Christen und sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er gestorben ist am Kreuz für meine Schuld und dass ich das auch brauchte und um Vergebung bittet, sagt uns das Wort Gottes und das ganze Handeln Gottes, wirst du überfließende Gnade und Vergebung empfangen. Amen. Wahrheit. Ist dein Name im Buch des Lebens? Wenn es nicht drin steht, wenn du nicht sicher bist, dann musst du nur jemand sagen, ich will unbedingt wissen, eine Gewissheit haben, dass ich eines Tages in den Himmel komme. Kannst du mit mir beten? Darf ich dir mit dir vor Gottes Thron kommen und ihm bitten um Vergebung für meine Sünden? Weil ich glaube, dass ich das brauche und ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dann ist dein Namen im Buch des Lebens. Das ist nicht unsere Rettung. Das ist unsere Rettung. Er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihn die Gerechtigkeit Gottes werden. Und wenn wir gerecht sind, weil Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes, dann sind wir das. Und es ist mir doch völlig egal, was andere über mich denken. Daran müssen wir festhalten. Und das ist unerschütterliche Wahrheit. Paulus sagt aber auch, dass es eine große Belohnung gibt oder einen schmerzlichen Verlust. Wir singen ein Lied für unsere treue, ewige Lohn. Es gibt in der Tat einen ewigen Lohn. Aber, ihr Lieben, es kann auch einen schmerzlichen Verlust geben. Ein Verlust, wo du merkst, es gibt so einen tollen Spruch auf Deutsch, den haben wir gelernt hier. Stets bemüht. Er hat sich stets bemüht, pünktlich zu sein. Das bedeutet, er war nie pünktlich, ne? Und die traurige Wahrheit ist, das kann auch über unser Leben gesprochen werden. Er hat sich stets bemüht, mich nachzufolgen. Aber er hat das Ziel verfehlt. Und ich will ein bisschen erklären, als Handwerker, wie ich das logisch verstehe. Nicht nur als Handwerker, sondern auch jemand, der eher evangelistisch unterwegs bist und lebt. Jemand, der für die Menschen, die nicht hier drin sitzen, das Evangelium erklären will, sondern für die, die draußen sind. Mein Vater war und ist ein ganz toller Mann und Vater, aber nicht ein gläubiger Mann. Entschuldigung jetzt für mein Deutsch. Ich zitiere meinen Papa. Wir haben einmal ein Gespräch miteinander geführt und mein Vater sagt Folgendes. Wenn es wirklich einen Himmel gibt und wir Menschen dahin kommen, dann geht doch die ganze, Entschuldigung, Scheiße wieder von vorne los. Das war eine ganz tiefe Erkenntnis. Eine ganz tiefe Erkenntnis. In diesem Satz steckt ganz vieles. Da steckt drin, wir sind das Problem. Und wenn ich dahin komme, ohne dass etwas in meinem Leben geschieht, dann verändert sich gar nichts. Wir haben jetzt ganz viele Lämmer, das macht richtig Spaß mit Flasche füttern und so. Aber wenn ich im Lämmerstall reingehe und das natürlich etwas Kot und so auf dem Boden und ich füttere die Lämmer und ich habe dann Lämmersabber und Milch überall auf meine Hände und dann will ich gleich im OP-Saal, da würden der OP-Schwester sagen, Herr Kobach, Sie kommen hier nicht rein, aber ich habe einen Pastorenausweis, ich darf überall rein. Nein, Herr Kobach, Sie kommen hier nicht rein. Ich dürfte nicht da hinein, mit Recht, weil ich würde das verunreinen. Und ich glaube, das ist, was Paulus meinte, wenn er sagt, und auch Jesus und den Engel, wenn er sagt, alles wird offenbart, die Bücher werden aufgeschlagen. Und ich habe immer gedacht, dass dieses Lesen von meinen Taten nicht meine Taten mehr sind, weil ich ja Christ bin. Aber wenn wir da ein bisschen hinschauen, ist das nicht so. Vielleicht habt ihr anders gedacht, aber ich habe irgendwie immer in meinem Kopf gehabt, die ganzen Taten, die vorgelesen werden, die werden nicht meine Taten mehr sein, weil Jesus Blut hat das alles weggewischt. Und das ist auch zum Teil wirklich wahr. Aber was sind mit den Dingen, die ich hartnäckig mich verweigert habe, Buße zu tun und die den Herrn zu bringen. Wenn mein Bruder Siegfried mal zu mir kommt und sagt, du Glenn, wir kennen uns jetzt ein bisschen, ich merke, da ist etwas, müsstest du vielleicht überdenken. Und ich erlaube nicht, dass Gott zu mir spricht durch ihn. Ich weigere mich, das zu verändern. Dann habe ich wie im Lämmerstall verschmutzte Hände und scharfe Kanten und Sachen, die einfach nicht im Himmel rein dürfen. Und Paulus sagt, es wird wie ein Feuer alles gereinigt. Bevor jemand in einen OP-Saal hinein darf, müssen auch die Dinge gereinigt werden, die schmutzig sind. Aber du sagst, macht Jesus das nicht? Natürlich macht Jesus. Aber du musst bedenken, dass der ganze Grund, warum Jesus gestorben ist, ist, weil wir einen freien Willen haben. Und irgendwie denken wir das nicht zu Ende durch. Wir denken, wir sterben, wir stehen auf am Tag des Gerichts und dann habe ich Sachen in meinem Herzen, wie zum Beispiel Groll. Wenn ich Groll und Bitterkeit in mein Herz habe, die kann ich nicht mit in den Himmel nehmen. Jesus sagt ja merkwürdige Dinge, wie wir vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unsere Schuldigen vergeben. Und das können wir ja am Mittwoch ein bisschen vertiefen, aber es gibt so viele Passagen, wo Paulus auch sagt, über in Galater 4 oder 5, die Früchte des Geistes, 5 glaube ich, ne? Die Früchte des Geistes, ne? Und dann spricht er über Eifersucht, Mord, Lügen, aber auch üble Nachrede und viele Dinge, die auch bei uns vorhanden sind. Und dann sagt er, niemand, die diese Dinge tut, wird das Himmelreich erben. Ja, ist es jetzt doch vielleicht ein Verbesserungsprozess oder doch nicht? Nein, ich glaube, alleine durch die Gnade Jesus sind wir gerettet. Aber wenn ich mich weigere, hier auf Erden die Dinge vor meinem Vater zu bekennen, dann werde ich die am Tag des Gerichts, die werden offenbart. Und ich werde einen schmerzlichen Verlust erleiden. Einen sehr schmerzlichen Verlust. Vergebung. Lügen. Kein Lügner kommt in das Reich Gottes. Keiner, der von Eifersucht und Neid kommt in das Reich Gottes. Keiner, der üble Nachrede macht, kommt in das Reich Gottes. Das Ziel und die Spitze, ich habe zwei Dinge heute. Einmal eine ganz klare Spitze, ich will etwas ganz klar versuchen zu sagen. Und das Ziel ist, alles, was wir hier absichtlich nicht mit Gott bereinigen, wird am Tag des Gerichts offenbart. Und es kann sein, dass wir einen schmerzlichen Verlust erleiden. Wir werden zwar gerettet, weil unser Name im Buch des Lebens steht. Das ist ja, was Korinther sagt. Und auch Offenbarung. Und wenn du die Stelle bei Jesus liest, dann siehst du das auch. Aber wir werden super traurig sein, über wie wir uns verhalten haben. Ich will kurz, dass ihr das überlegt, ob das eine Wahrheit ist. Und wenn ja, dann will ich euch den Weg, das ich für mich nehme und das ich glaube, euch helfen werde, dass wir gehen kann, dass wir so wenig wie möglich schmerzlichen Verlust erleiden, ganz kurz schildern. Aber überlegt mal ganz kurz für euch persönlich, ist das wahr? Alles, was ich hier absichtlich nicht mit Gott bereinigen lasse, wird am Tag des Gerichts offenbart. Weil sonst ist der zweite Teil für dich nicht interessant. Es ist nicht nur, dass diese Sachen uns hier wehtun, in unserer Beziehung miteinander, sondern die werden natürlich auch für mich ganz klar am Tag des Gerichts offenbart. Dann ist die Frage, was, Glenn, wenn das so ist, was soll ich tun? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir als Christen ganz stark in unseren Herzen haben müssen. Das eine ist Demut und das zweite ist Glaube. Wir müssen demütig sein vor unserem Herrn. Herr, zeige mir, was du denkst. Zeige mir, was du denkst. Unsere Arbeit ist ja voll mit Konfrontation. Und wenn ich mit jemand rede und diese Person schon ein Stück weit im Glauben auf dem Weg ist, dann kommen ganz viele Ausredungen und Rechtfertigung. Und ich weiß noch, als ich eines Tages, ich sitze morgens draußen und suche Gott an sich hauptsächlich, Herr, offenbare du mir, was in mein Herz wirklich los ist. Und da kam jemand zu mir und ich saß da, ich habe so einen Tisch da in meiner Modellwerkstatt und mache die Tür auf und gucke raus und auf meine Schafe und bete. Und der kam und hat erstmal guten Morgen gesagt, ein bisschen geredet und dann hat sich angefangen zu beschweren über irgendjemand und was die getan haben. Und zum Glück war er auf dem Weg des Glaubens und dann konnte ich zu ihm sagen, was, wenn ich jetzt Jesus wäre und du hättest das alles Jesus gesagt, was würde Jesus zu dir sagen? Und dann kam er ganz schnell zurück und hat gesagt, ja, Jesus würde sagen, na, hör auf damit, du bist ja auch nicht so ganz unschuldig. Und es geht nicht, dass ich mich vor einem Bruder oder einer Schwester rechtfertigen kann, sondern vor dem Vater im Himmel. Diese Woche habe ich eine ganz schwere Entscheidung treffen müssen. Ich musste Philipp bitten zu gehen und ich hasse das. Ich musste ihm sagen, es geht nicht mehr, du kannst nicht bleiben. Und das ist ganz gefährlich, wenn jemand in eine Sucht gefangen ist und diese Sucht so destruktiv ist. Menschen, die gehen, können sterben. Das habe ich schon leider in die Vergangenheit erlebt, dass die sterben. Und ich habe mit mir gerungen und gerungen und gerungen. Und ich ging in meine Kämmerlein, in meine Zeit morgens mit Gott. Und ich sagte zu Gott, Herr, warum finde ich das so schwierig? Weil ich habe gedacht, ne, dass Gott dann sagen will, ja, weil du die so lieb hast. Ne? Pustekuchen. Da war noch ganz viel Müll. Ne? Der hat so schön, wie er ist, geoffenbart. Es gibt vier Gründe, warum du das so viel Schwierigkeiten mit hast. Das eine ist, dass du Konflikt hast. Du würdest lieber Konflikt aus dem Weg gehen. Ne? Und dieses aus dem Weg gehen ist dir wichtiger als dem Mensch. Das ist Müll. Schleife her. Das zweite ist, du hast Angst, wenn du die Miete nicht mehr kriegst von Philipp. Wie werden wir die Rechnungen bezahlen? Du hast Angst über die finanzielle Sorgen von Kadelbogen. Und das dritte, will ich ja gar nicht erzählen, ist, ich habe Angst, was ihr über mich denkt. Ich habe Angst, was andere über uns denken. Und das vierte ist, dass ich in der Tat die Menschen liebe. Das ist, was ich euch meine, das, was ich meine. Und dann hat Gott mich ermutigt, Glenn, versuch mal, und wir sind ja nicht alleine. Wir sind ja, der Geist Gottes wohnt in uns. Leg diese Dinge mal einfach zur Seite und schau erstmal nur durch die Liebe. Durch die Liebe, was ist das Richtige zu tun? Und dann war es für mich ganz klar, er muss gehen. Er muss gehen. War ganz klar und ganz einfach, ganz zu sortieren. Und dann hat er gefragt, und das ist, was ich meine, dass das Glas wird geschliffen. Und wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, die ist bestimmt aufgenommen, glaube ich. Das Glas muss geschliffen werden. Und er hat gesagt, Konflikt. Oder wer ist verantwortlich für die finanzielle Fürsorgung von Kadelbogen? Und wir glauben, dass das Gott ist. Trachte zuerst nach das Reich Gottes und alle anderen Dinge wird dir zugetan. Ich überlege immer wieder, kann ich irgendwie zur Arbeit gehen? Es ist nicht möglich. Wenn ich zur Arbeit gehe, kann ich diese Arbeit nicht machen. So meinem Bibelverständnis ist, dann ist es Gottes Verantwortung. Und was war das andere? Anerkennung. Das ist doch richtig blöd. Das ist doch richtig blöd. Wenn du immer nur für Anerkennung von Menschen leben willst, dann wirst du nie zu innerer Ruhe kommen. Und dann hat er geschliffen. Und auch dieses Konfliktscheue. Ne, das hat vieles damit zu tun, du möchtest, dass die Leute dich lieben und so weiter und so fort. Schleifen, schleifen, schleifen. Ich will euch ermutigen, es gibt Dinge in unseren Herzen, die rummeln wie ein Bauchweh, wie du irgendwie innerlich Blähung hast und die rummeln und die rummeln und die rummeln. Mit diesen Dingen musst du zu deinem Vater im Himmel gehen. Und dann musst du genau das machen, was ich gemacht habe. Du musst sagen, Vater, warum, oder wie der Psalmist sagt, warum bin ich so betrübt, meine Seele? Und dann lass ihn schleifen. ich habe ganz bewusst gesagt, es geht um die Dinge, die du absichtlich nicht vor Gott bringst. Es gibt ja so ein merkwürdiges christliches Verhalten, ich muss alles bekennen, sonst habe ich irgendwie Probleme. Das ist auch irgendwie krank. Aber die Dinge, die Gott auf unseren Herzen liegt, und ihr Lieben, ganz oft durch Geschwister, weil er uns davon befreien will, die müssen wir schleifen lassen. So, das erste ist Demut. Herr, zeig du mir, was du denkst über diese Sache. Und das zweite ist Glauben. Ich bin auch gleich fertig, tut mir leid. Danke, dass du mich liebst und mich reinigst von all meiner Schuld. Wenn ich mein ganzes Leben beherrscht werde von Schuldgefühle als Christ, Mann, ist das Schwarzbrot heute Morgen, ne? Und vor meinem Vater im Himmel stehe und mich selbst bedauere, dass irgend so ein blöden australischen Pastor da vorne stand und mir ein schlechtes Gewissen eingeredet hat, dann wird das nichts bringen. Dann wird er sagen, bin ich nicht für dich gestorben am Kreuz? Habe ich nicht gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, für, wenn ein Mensch sein Leben hinlegt für seine Freunde? Habe ich nicht gesagt, wenn du deine Sünden bekennst, bin ich treu und gerecht und vergib dir von deinen Sünden und reinig dich von aller Ungerechtigkeit? Habe ich nicht gesagt, Gott segnet die, die wissen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt? Habe ich nicht gesagt, gesegnet sind die, die hungern und dursten nach Gerechtigkeit, denn sie werden das in Überfluss gehalten. Demut und Glauben. Wenn ich euch liebe, will ich, dass keiner von uns einen herzlichen Verlust erleiden, wenn wir im Himmel kommen. Und deswegen muss ich das sagen. Letzte zwei Verse bitte, Johanna, und dann können wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Demut, Sprüche 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott den Heiligen zu erkennen, führt zu Einsicht. Herr, zeige mir, was du denkst. Offenbare du, was mich treibt. Glaube. Matthäus 5, Vers 6. Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, ist er gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allen Unrecht. Lass uns miteinander beten. Einfach eine Gebetsgemeinschaft.